Hi, hier ist Bo von Worte Wirtschaft. Diese Woche gibt's leider keine Folge von uns, aber dafür eine Folge vom Hörsaal. An dieser Stelle, der Hörsaal, das ist auch eine riesige Hörempfehlung von mir. Wenn ihr einen Podcast sucht, bei dem ihr richtig nah dran seid in der Wissenschaft, dann hört euch unbedingt den Hörsaal von Deutschlandfunk Nova an. Der ist praktisch ein Studium Generale to go und liefert spannende Vorträge aus dem Uni-Hörsaal direkt auf euer Ohr. Thema ist alles, was die Wissenschaft über unser Leben herausfindet. Wir haben eine Folge für euch rausgesucht, nämlich Geldwäschebekämpfung, was gegen Finanzkriminalität hilft. Der Strafrechtler Till Zimmermann hält darin einen Vortrag, den ihr euch unbedingt anhören solltet. Neue Folgen gibt's immer donnerstags und freitags in der Deutschlandfunk-App. Und ich verlinke euch den Hörsaal-Podcast natürlich bei uns direkt in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute geht's im Hörsaal um einen Rasenmäher, ein Tigerfell und vor allen Dingen um einen Kofferraum voller Goldbarren. Ich bin Katja Weber. Herzlich willkommen. Unser Redner Till Zimmermann beschäftigt sich mit Vermögenswerten aller Art, also zum Beispiel mit den angesprochenen Goldbarren, aber auch mit Yachten oder Immobilien, die mit Geld aus trüben Quellen bezahlt worden sind und die so simsalabim dieses kriminell erworbene Geld auf magische Weise in Sauberes verwandeln.
Statistisch gesehen hat jeder von ihnen Geld im Portemonnaie, das schon mal mit einer Straftat in Berührung gekommen ist. Geldwäsche im Sinne des Strafgesetzbuchs ist das Haben von etwas, das aus einer Straftat stammt. Wie viel Geldwäsche passiert eigentlich in Deutschland? Es gibt nur sehr grobe Schätzungen. Die letzte Schätzung geht davon aus, dass in Deutschland im Jahr mindestens 100 Milliarden Euro gewaschen werden. Das ist aber, denke ich, deutlich zu niedrig angesetzt. Verbrechen darf sich nicht lohnen. Das klingt gut, ist aber in der Praxis schwierig, weil es gibt mittlerweile ziemlich viele Leute oder Institutionen, die ihnen sehr professionell dabei helfen, das zu verstecken.
Die Rede ist von Geldwäsche. Wir wollen euch im Hörsaal, wenn ihr häufiger dabei seid, wisst ihr das, wissenschaftliche Vorträge präsentieren, die hoffentlich einige Aha-Momente für euch bereithalten und die auf jeden Fall für einen tiefen Einblick in das jeweilige Thema sorgen. Und wenn es um Geldwäsche und vor allen Dingen um deren Bekämpfung geht, ist Till Zimmermann exakt der richtige Redner dafür. Seine Referendariatszeit hat der Jurist unter anderem beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden absolviert. In seiner Habilitation hat er sich mit dem Thema Korruption beschäftigt. Er ist Gründer und war lange Zeit geschäftsführender Direktor des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht. Genau diese Tätigkeit hat übrigens mal dafür gesorgt, dass die entsprechenden Behörden auf ihn aufmerksam geworden sind, auf ihn als potenziellen Geldwäscher, aber das hört ihr gleich genauer. Till Zimmermann hat den Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf inne und in deren Veranstaltungsreihe Forschung im Fokus hat er den Vortrag Geldwäschebekämpfung und Co. Was hilft gegen Finanzkriminalität gehalten? Am 6. Februar 2025 war das im Rahmen des Programms Bürgeruniversität im Haus der Universität in Düsseldorf. Ihr werdet es gleich merken, Till Zimmermann liebt sein Thema Geldwäschebekämpfung so sehr, dass er einige Vorschläge für eine, wie er meint, effizientere Gesetzgebung hat. Vor die Beschäftigung mit seinem Leib- und Magenthema setzt er aber, sozusagen als Warming-up, einen kleinen nachbarschaftlichen Streitfall. Ach so, kleiner Hinweis noch vorneweg, er knistert und knustert an Pult und Papieren rum beim Reden. Das stört aber hoffentlich kein bisschen, weil der Inhalt so interessant ist.
Zum Eingrooven, sag ich mal, dass wir ein bisschen reinkommen, möchte ich Ihnen gerne mal zwei Fälle schildern. Das hier erkennen Sie, das ist ein Rasenmäher. Ja? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben sich den gerade gekauft, das ist ein schönes Gerät, das ist ein Elektrorasenmäher, der kostet schon ein paar hundert Euro, der funktioniert auch ganz toll und den schließen Sie dann in Ihren Gartenschuppen ein und eines Tages stellen Sie fest, der ist nicht mehr da. Und dann stellen Sie fest, dass Ihr Nachbar auf einmal denselben hat. Ja, dann fragen Sie Ihren Nachbar, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt. Der sagt vielleicht, verpiss dich, du Opfer. Und dann verklagen sie den vorm Zivilgericht auf Herausgabe ihres Rasenmähers, weil sie natürlich glauben, dass der den weggenommen hat. Ja, der hat vielleicht ihre Schuppentür aufgebrochen. Und dann werden sie vor Gericht ihre Geschichte erzählen. Sie haben den gekauft, dann können sie einen Kaufbeleg vorweisen. Dann benennen sie vielleicht noch eine Zeugin, die sagen kann, ja, ich habe gesehen, das ist, der hat den da in seinen Schuppen weggeschlossen, ist es aufgebrochen. Und dann hört die Richterin sich die Gegenseite an, den Nachbarn, der jetzt den Rasenmäher hat. Und dann sagt er, ja, den habe ich irgendwie geschenkt bekommen von einer Tante in Holland. Sieht man, er ist ja auch orange. Und dann soll er die Umstände schildern, wie das war. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also kann irgendwie beweisen, er war vielleicht mal in Holland, aber wie die Tante jetzt hieß, das hat er auch vergessen und so. Ja. Jetzt können Sie mal sich vorstellen, wie geht dieser Zivilprozess aus? Wer gewinnt diesen Prozess? Ja, das, was Sie da vorgetragen haben, ist relativ glaubhaft. Ja, das klingt sehr plausibel, das, was Ihr Nachbar da erzählt, das klingt, das kann sein, ja, aber so richtig stimmig ist das irgendwie nicht und so griffig sind die Beweise auch nicht. Der Nachbar wird diesen Zivilprozess verlieren. Der wird den Rasenmäher rausgeben müssen. Und wenn der das nicht freiwillig macht, kommt dann der Gerichtsvollzieher und nimmt den weg und gibt ihn den zurück, weil der nicht dem Nachbarn zusteht. Das wäre so eine zivilprozessuale Situation, das können Sie sich mal so im Hinterkopf behalten, vielleicht brauchen wir es gleich noch. Ich habe noch einen zweiten Fall für Sie. Sie sehen hier auf meiner Folie ein Tigerfellteppich. Den dürfen Sie gar nicht haben, denn das ist eine geschützte Art. Das darf man nicht haben, das darf man auch nicht einführen. Ja? Eine Ausnahme, das Ding ist älter als von 1975. Ja? Aber wir wollen, dass keine Tiger sterben, die sterben sonst aus. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass niemand Tiger tötet und deswegen darf auch keiner solche Gegenstände haben. So, was passiert jetzt, wenn Sie am, sagen wir mal, am Flughafen, wird Ihr Gepäck durchleuchtet oder nach der Ankunft gehen Sie durch den Ausgang, Sie haben nichts zu verzollen und dann werden Sie aber mal gebeten, vom Zoll Ihren Koffer aufzumachen und da ist dieses Ding drin. Was passiert jetzt? Ja? Die werden Sie fragen, was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Tigerfell, das dürfen Sie doch gar nicht haben. Und dann sagen Sie, nee, der ist alt, von 1975 oder noch vorher. Das ist der aus Dinner for One. Den habe ich mir, ich bin so ein Film-Equipment-Sammler und den habe ich mir da irgendwo im Ausland organisiert. Dann wird man Sie fragen, können Sie das denn beweisen? Dann sagen Sie, ja, haben Sie da irgendwie Dokumente drüber? Nee, habe ich jetzt nicht. Von wem haben Sie den gekauft? Das habe ich vergessen. Jetzt wird man Ihnen den wegnehmen. Und dann haben Sie 30 Tage Zeit, Informationen beizubringen, vielleicht tatsächlich einen Kaufvertrag, einen Beleg von einem Experten, dass das wirklich der Teppich aus Dinner for One ist, dann dürfen Sie den nämlich haben. Das wird Ihnen nicht gelingen, weil der ist gar nicht von Dinner for One. Was passiert jetzt? Der Staat sagt das ein. Das gehört jetzt dem Staat. Vielleicht kommt es in ein Museum, vielleicht wird es vernichtet. Aber Ihnen gehört das jetzt nicht mehr. Das nimmt man Ihnen weg, weil Sie nicht nachweisen können, dass Sie ein Recht haben, dieses Tigerfell zu besitzen, dass das alt ist, ja, und dass Sie das ordnungsgemäß irgendwo erworben haben. Das ist dann weg, weil Sie es nicht beweisen können. Ja. Das ist in § 51 Bundesnaturschutzgesetz geregelt, falls Sie das interessiert. Das nenne ich jetzt mal das Tigerfellprinzip. Und jetzt habe ich noch einen dritten Fall für Sie. Das ist ein wahrer Fall. Das ist eine Meldung aus dem Bayerischen Rundfunk. Sie können hier sehen, das hat sich im April 2024 ereignet. Da sind zwei Autofahrer angehalten worden von der Polizei und die hatten 18 Kilogramm Gold im Kofferraum. Da steht jetzt hier, die Beamten haben die Person vorläufig festgenommen, die Staatsanwaltschaft ließ das Gold beschlagnahmen. Ich kann Ihnen sagen, wie die Geschichte ausgeht. Ich habe die Geschichte nicht verfolgt, aber diese Geschichten passieren öfter mal und das sieht so, das geht immer gleich aus. Die werden wieder freigelassen, werden vielleicht sogar für die Urhaft entschädigt und kriegen ihr Gold wieder ausgehändigt. Ja, also eigentlich kann hier die Polizeibeamten gleich sagen, schöne Fahrt noch, passen Sie auf Ihr Gold auf. Ja, und zwar selbst dann, wenn die auf die Frage, wo das Gold eigentlich herkommt, überhaupt keine vernünftige Antwort haben. Ja, das sind vielleicht zwei Sozialhilfeempfänger, die da im Ferrari unterwegs waren und völlig hanebüchene Geschichten erzählen. Ja, wo haben Sie das her? Ja, von meinem Onkel, der hat mir das geschenkt. Ja, warum? Wer ist Ihr Onkel? Das weiß ich nicht. Ich habe vergessen, wer mein Onkel ist. Ich habe auch vergessen, wann er mir es geschenkt hat und warum habe ich auch vergessen. Aber jedenfalls gehört mir das. Da können Sie nichts machen. Ja, das Gold können diese Leute behalten. Das ist vielleicht ein Problem. Ja, da kommt jedenfalls nichts bei rum. Und jetzt erkläre ich Ihnen mal, warum das so ist. Und jetzt kommt das, was ich Ihnen schon angedroht habe, ein bisschen Theorie. Ganz anderes Thema. Ein paar kriminalpolitische Grundkonzepte. Das erste ist, glaube ich, ganz einleuchtend. Ja, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Sind wir uns einig? Weil wenn Verbrechen sich lohnen würde, naja, dann gäbe es halt vielleicht viel mehr davon. Um das zu erreichen, dass sich Verbrechen nicht lohnen darf, haben wir praktischerweise das Strafrecht. Denn das Strafrecht ist dazu da, um Gegenanreize aufzustellen. Ja, also es ist ja schön, wenn man was stiehlt, weil dann ist man ja nachher reicher. Aber wenn Sie wissen, oh, dafür gibt es vielleicht Ärger, etwa in Gestalt einer Strafe, ich komme für meinen Diebstahl, meine Korruption, meinen Betrug, was auch immer, vielleicht ins Gefängnis oder, das passiert viel häufiger, ich erhalte eine Geldstrafe. Und vielleicht arbeiten Sie ja für eine juristische Person, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, die machen ja auch manchmal Betrug, ne? Denken Sie mal so an Dieselskandale oder so, ja, die können wir auch, ich sag mal, zur Rechenschaft ziehen. Das ist keine Strafe im eigentlichen Sinne, aber die kriegen eine Geldbuße, die kann bis, in Deutschland kann die bis zu 10 Millionen Euro betragen. 10 Millionen Euro. Das ist ein Konzept, das wir nicht jetzt nur in Deutschland verfolgen, sondern das ist was ganz Basales. Das machen eigentlich alle Länder, die irgendwie ein Strafrecht haben. So, und jetzt haben wir natürlich unsere schlauen Verbrecher, vor allem die Wirtschaftskriminellen, die stellen jetzt vielleicht eine Rechnung an und sagen, ja, wenn ich jetzt bestechlich bin, vielleicht bin ich verantwortlich für Baugenehmigungen oder was weiß ich, ja, ich bin an der Universität für gute Noten oder schlechte Noten verantwortlich und verkaufe irgendwie gute Zeugnisse oder sowas, kann ich mir ausrechnen, wie viel Geld kann ich damit machen und was passiert, wenn ich erwischt werde? Ich ausrechnen, was würde ich, wenn ich das erste Mal erwischt werde, kriege ich vielleicht eine Geldstrafe von, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro oder so. Ja, vielleicht muss ich 25.000 Euro zahlen, aber wenn ich es geschickt anstelle, verdiene ich ja viel mehr mit meiner Kriminalität. Wenn ich eine ganz teure Sache stehle und die anschließend verstecke, kann ich vielleicht sagen, dann gehe ich halt für ein Jahr ins Gefängnis oder so und nachher bin ich reich. Das heißt, dieser Gegenanreiz durch Strafe funktioniert in diesem Moment nicht mehr, wo sich der Kriminelle sagen kann, ja, Hauptsache ich bin nachher reich. Das bisschen Geldstrafe zahle ich oder vielleicht gehe ich auch eine Weile ins Gefängnis. Und deswegen haben wir noch einen weiteren Gegenanreiz im Strafrecht parat. Das nennen wir Tatertragseinziehung. Oder früher hieß das mal Verfall. Aber heute heißt das Tatertragseinziehung. Das bedeutet, neben der Strafe, Gefängnisstrafe oder Geldstrafe, bekommen Sie außerdem, ist das wieder abgenommen. Das kann die Tatbeute sein, ja, nach dem Diebstahl, das Geld, was Sie da ergaunert haben, oder vielleicht auch der Tatlohn, also das, was Ihnen jemand dafür gegeben hat, dass Sie eine Tat ausgeführt haben. Ja, nicht alle Straftaten bringen Geld. Nicht alles sind Vermögensstraftaten. Denken Sie mal hier an diese Herren, die im Auftrag Russlands, wie man so liest, irgendwie Bauschaum in Autoauspuffe gespritzt haben. Das bringt ja kein Geld. Aber wenn die Russen dann was überweisen, hat man dann doch viel Geld. Und das wird einem dann als Tatlohn wieder abgenommen. Das funktioniert auch bei den juristischen Personen. Denken Sie an den Dieselskandal. Da musste, glaube ich, Volkswagen 10 Millionen Euro Geldbuße zahlen und noch ein paar Milliarden Euro dazu, weil das nämlich die Tatgewinne waren, ja, indem die da betrügerisch Autos verkauft haben, die gar nicht den Umweltvorschriften entsprachen, obwohl sie das behauptet haben. Ja. Also das ist ein System, das Zusatzanreize gibt für Wirtschaftskriminelle. Ihr habt am Ende nichts davon. Wir nehmen euch das alles wieder weg. Wir entziehen euch die Taterträge. Das klingt gut, ist aber in der Praxis schwierig, weil es gibt mittlerweile ziemlich viele Leute oder Institutionen, die Ihnen sehr professionell, das ist alles eine Frage des Geldes, die Ihnen dabei helfen, das zu verstecken oder das dann irgendwie schlau zu investieren. Ja? Das sind die Unterstützer oder man sagt so Enabler, also englisches Wort, ja, die Ermöglicher. Das sind Banken, das sind Anwälte und das sind irgendwelche dubiosen Profis. Die können Ihnen auf den Cayman Islands irgendwelche Briefkastenfirmen einrichten und so weiter. Und um Kriminalität effektiv vorzubeugen, müssen wir auch denen irgendwie das Geschäft vermiesen. Und deswegen sanktionieren wir auch zusätzlich zu diesem, was ich Ihnen vorher erzählt habe, auch diese Unterstützer des Täters. Wie sieht das aus? Klassischerweise haben wir dafür eigene Straftaten im Strafgesetzbuch. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, Hehlerei, das ist der, der dem Dieb immer die Sachen abkauft und dann irgendwie weiterverkauft. Ein Begünstiger, der dem Täter die Vorteile der Tat erhält, oder ein Einziehungsvereitler. Sie kennen vielleicht Strafvereitlung. Sie verstecken irgendjemanden vor der Polizei. Sie verstecken die Gegenstände, die eigentlich eingezogen werden sollten. Sie verstecken irgendwie die Beute und den Lohn. Dann sind sie Einziehungsvereitler, dafür können sie bestraft werden. So haben wir das jedenfalls früher gemacht. Heute haben wir alle, diese Paragraphen haben wir noch, aber die sind ein bisschen altmodisch. Wir haben jetzt nämlich was Neues. Modernerweise kriegen wir das mit der Straftat der Geldwäsche in den Griff. Ja, ich habe hier hingeschrieben, Geldwäsche seit 1988 bzw. 1992. 1988 ist das auf Druck der Vereinigten Staaten von Amerika in einen Rechtstext der Vereinten Nationen geraten und alle Länder, die da mitgemacht haben, da ging es um Rauschgiftkriminalitätbekämpfung, alle Länder, die da mitgemacht haben, Deutschland auch, haben sich dann verpflichtet, Geldwäsche zu kriminalisieren. Ja? Also Geldwäscher werden jetzt bestraft. Und Geldwäsche, das werden wir gleich noch sehen, umfasst eigentlich all das, was wir klassischerweise hier so als Hehlerei und so bestraft haben. Das ist heute alles Geldwäsche. Und natürlich können wir auch wieder beim Geldwäscher alles einziehen, was wir bei dem finden, was der irgendwie aus seiner Geldwäschehandlung erlangt hat. Das sind so die Anpackpunkte, wie wir versuchen, mit dem Strafrecht Gegenanreize zu setzen, damit der Satz gilt, Verbrechen lohnt sich nicht. So bekräftigen wir das. So, wie machen wir es jetzt in Deutschland? Da gucken wir auf die nächste Folie. Wir machen das nach dem sogenannten Vortatmodell. Nach dem Vortatmodell. Was verbirgt sich dahinter? Also um jemanden zu sanktionieren, weil er irgendwie in so einen Wirtschaftskriminellen, in so eine Tat verstrickt ist. Sei es als Täter oder nachher als Geldwäscher, ja, brauchen wir bestimmte Voraussetzungen für eine Sanktion. Das ist zum einen, dass jemand Umgang mit inkriminierten Gegenständen hat. Also mit Gegenständen, wo wir meinen, also die kommen doch irgendwie aus einer Straftat her. Ja. Und dann müssen wir außerdem die Tat, aus der das herrührt, dieser Gegenstand, das müssen wir beweisen. Also wir müssen sagen können, okay, hier dieser Barren Gold, der ist da und da gestohlen worden. Ja, oder das Geld auf dem Konto geht auf einen bestimmten Betrug von der Person X zurück. Also man muss genau die Tat, um die es geht, beweisen. Und das ist auch eigentlich ganz logisch, dass wir das beweisen müssen, und zwar komplett beweisen müssen, weil im Strafrecht gilt ja, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, die Unschuldsvermutung. Jeder gilt als unschuldig, bis man ihm vollständig das Gegenteil bewiesen hat, bis die Richterin keinen Zweifel mehr hat, dass sie es waren. Das ist ein bisschen anders als im Zivilprozess. Sie erinnern sich an den Rasenmäher. Da reicht es, wenn ich eine plausible Geschichte erzähle und die Gegenpartei zwar irgendwas erzählt, das sein kann, aber eigentlich keine wirklich brauchbaren Beweise vorbringen. Da würde eine Strafrichterin würde sagen, das reicht mir nicht. Ja, der mit seinem Rasenmäher aus Holland kann ja so gewesen sein. Wegen Diebstahl kommt er nicht in den Knast. Aber zivilrechtlich verliert er. Aber im Strafrecht gilt eben die Unschuldsvermutung. Da müssen wir es genau beweisen. Im Zweifel für den Angeklagten. Wenn wir das jetzt beweisen können, dass jemand Umgang mit einem inkriminierten Gegenstand hat, also einem Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt gegen den vorgehen können. Wir können einmal sagen, ja so, jetzt schöpfen wir mal, neben der eigentlichen Strafe, schöpfen wir diesen Tatertrag ab. Das bedeutet, der Staat konfisziert den Gegenstand und der gehört jetzt dem Staat. Und Sie kriegen da auch keine Entschädigung für. Das ist geregelt in § 73 des Strafgesetzbuches. Ich habe Ihnen den mal mitgebracht, dass Sie mal sehen können, wie sowas aussieht im Gesetz. Ja? So sieht der § 73 aus. Relativ einfach, hat der Täter oder der Teilnehmer durch eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas erlangt, so ordnet das Gericht dessen Einziehung an. Also durch die Tat, das ist die Tatbeute, oder für die Tat, das ist der Tatlohn. Dann ordnet das Gericht die Einziehung an. Dann ist die Sache weg. Dann haben wir noch eine zweite Sanktion, die habe ich ja gerade in der Folie vorher auch schon angesprochen, die Möglichkeit, jemanden wegen Geldwäsche zu bestrafen. Und zwar entweder den Unterstützer des eigentlichen Täters, das ist so die ursprüngliche Geldwäscheidee, oder das kann auch der Täter selber sein. Also wenn Sie was gestohlen haben oder Sie haben was ertrogen oder Sie haben sich irgendwie selber aus dem Rauschgiftverkauf irgendwie Geld organisiert, dann können Sie Ihr Geld auch selber waschen, dann können Sie vielleicht sogar wegen beidem bestraft werden. Ja, Sie sind dann Dieb und Sie sind selbst Geldwäscher. So, jetzt haben wir schon so oft von Geldwäsche gesprochen. Ich habe Ihnen aber eigentlich noch gar nicht so wirklich genau gesagt, was das ist. Und das möchte ich jetzt nachholen. Ich habe Ihnen deshalb mal den Paragraph mitgebracht, der uns sagt, was Geldwäsche ist. Das ist nämlich der Paragraph 1 im Geldwäschegesetz. Und der sieht so aus. Also ist das Geldwäschegesetz und da steht, Geldwäsche im Sinne des Gesetzes ist eine Straftat nach Paragraph 261 Strafgesetzbuch. Also das Geldwäschegesetz sagt uns gar nicht, was das ist, sondern sagt, guck mal im Strafgesetzbuch nach. Dann machen wir das mal. Ich habe Ihnen auch das mitgebracht. Das sieht dann so aus. Zack, das ist der Geldwäscheparagraph. Der ist recht komplex. Das ist der längste Paragraph im Strafgesetzbuch. Der steht da seit 1992 und ist seitdem zigfach geändert worden. Der wird ständig geändert und zwar eigentlich immer erweitert, weil der funktioniert nicht richtig. Ja? Der funktioniert nicht, da schraubt man immer noch ein bisschen was dran. Sie sehen, der hat mittlerweile 10 Absätze, das ist ganz schön viel. Und hier im Absatz 9 geht es bis Buchstabe H und da wird auf irgendwelche EU-Richtlinien verwiesen. Ja? Das ist ein schwieriges Ding. Wir unseren Studierenden in der Uni versuchen wir gar nicht erst, das zu erklären. Das ist sowieso zu kompliziert. Ja, das versteht ja niemand. Und jetzt geben Sie sich mal Mühe und lesen das mal. Was steht denn da? Was ist denn? Fangen Sie mal oben an. Ja, was ist eigentlich Geldwäsche? Und dann wird Ihnen das ganz schnell so gehen, dass Sie eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was da eigentlich steht. Ja. Das geht auch vielen Juristinnen und Juristen so, wenn sie es jetzt näher angucken. Es geht mir auch so, irgendwann sitzt man davor und versteht kein Wort mehr, kann das eigentlich gar nicht mehr erkennen.
Hier drängle ich mich noch mal kurz rein, um euch zu sagen, wir verlinken in den Shownotes auf diesen, wie gehört, sehr umfangreichen und komplizierten Paragraphen 261 Strafgesetzbuch und auch auf das Schaubild des Bundesfinanzministeriums, um das es hier auch gleich gehen wird.
Dann kommen Sie vielleicht auf die Idee, dann fragen wir doch mal das Finanzministerium. Vielleicht können die uns das mal ein bisschen übersetzen. Was ist denn eigentlich Geldwäsche? Und tatsächlich hat das Bundesfinanzministerium eine Website, auf der das schön erklärt wird. Das zeige ich Ihnen jetzt auch mal. Das sieht dann so aus. So funktioniert Geldwäsche. Sie sehen hier unten Bundesministerium der Finanzen. So, und jetzt können Sie sehen, da haben wir einen Waschsalon und da kommt schmutziges Geld rein. Da oben sehen Sie schmutziges Geld. Und dann wird das irgendwie gewaschen, dann kommen da so Bläschen, so Seifenblasen. Das kostet auch irgendwie was, ne? Da steht Reinigungskosten. Und dann haben Sie nachher einen Koffer mit sauberem Geld. So geht Geldwäsche, jetzt wissen Sie es. Ja? Hier steht noch, viele Milliarden Euro Schaden. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, wie viel Geldwäsche passiert eigentlich in Deutschland. Es gibt nur sehr grobe Schätzungen. Die letzte Schätzung geht davon aus, dass in Deutschland im Jahr mindestens 100 Milliarden Euro gewaschen werden. 100 Milliarden. Das ist aber, denke ich, deutlich zu niedrig angesetzt, weil diese Schätzung ist aus einer Zeit, als der Paragraph, der Geldwäscheparagraph noch deutlich kleiner war. Da waren auch weniger Sachen Geldwäsche. Ja? Aber so eigentlich, so wirklich, was Geldwäsche ist, wissen wir immer noch nicht. Wir wissen, da ist ein Waschsalon und da passiert irgendwas. Im Prinzip geht es darum, dass wer Geld, schmutziges Geld meint, Geld, das aus Straftaten herrührt. Und am Ende haben wir sauberes Geld, das heißt Geld, dem man nicht mehr ansehen kann, dass es aus Straftaten kommt. Weswegen es dem Staat nicht mehr möglich ist, die Spur zu verfolgen. Und wir können ja nicht mehr einziehen, die Taterträge, weil wir wissen ja gar nicht mehr, was ist ein Tatertrag, ja? Der Nachweis ist vereitelt. Ja? Darum geht es eigentlich bei der Geldwäsche. Ich habe Ihnen jetzt mal so eine, wie soll ich sagen, dass man versucht zu übersetzen, den 261 Paragraphen ein bisschen einzudampfen. Wie würde ich Geldwäsche erklären? Geldwäsche im Sinne des Strafgesetzbuchs ist das Haben von etwas, das aus einer Straftat stammt. Das ist Geldwäsche. Sie haben etwas, wirklich etwas. Das müssen Sie nicht mehr anfassen können. Das kann Geld auf Ihrem Konto sein. Das kann ein Auto sein, manche sagen, das kann auch eine verbuddelte Leiche sein, irgendetwas, das irgendwie aus einer Straftat kommt. Das kann ganz schön viel sein. Und zwar aus irgendeiner Straftat. Früher hat man so gesagt, ja, das können ja nur Gegenstände sein, die aus schweren Straftaten kommen, aus organisierter Kriminalität. Ja, irgendwie so organisierter Bankraub oder sowas. Ja, oder Drogenhandel, Mafia. Heute jede Straftat. Jede Straftat. Ja. Was da nicht steht, ist, es reicht nicht, die Sache zu haben. Sonst wären Sie alle Geldwäscher. Sie haben statistisch gesehen wahrscheinlich, erstmal haben Sie ein Portemonnaie, da wird Geld drin sein. Und statistisch gesehen hat jeder von Ihnen Geld im Portemonnaie, das schon mal mit einer Straftat in Berührung gekommen ist. Ja. Das muss ja nicht direkt irgendwo gestohlen worden sein. Es reicht aus, dass irgendjemand Geld auf dem Konto hat, sauberes, schönes Geld, hat er ordnungsgemäß verdient. Und dann hat er irgendwo auch ein bisschen schmutziges Geld und tut das auch auf sein Konto. Damit ist das gesamte Konto kontaminiert, wie wir sagen. Kontaminiert ist jetzt alles schmutzig. Ja? So, und irgendwie wird das Geld jetzt abgehoben und irgendjemand kauft jetzt bei Ihnen irgendwie was. Ja? Und dann haben Sie auch schmutziges Geld. Aber das Gute ist, was ich da nicht zugeschrieben habe, Sie sind nur dann Geldwäscher oder Geldwäscherin, wenn Sie es wussten, dass das etwas, das Sie haben, aus einer Straftat herrührt. Oder es zumindest hätten ahnen müssen. hätten ahnen müssen. Also wenn zum Beispiel Sie so eine E-Mail von, sagen wir, einem nigerianischen Prinzen bekommen, der jetzt irgendwie darum bittet, dass Sie immer sein Konto, dass Sie Ihr Konto mal dem ausleihen, damit er seine Finanzen richten kann. Zu Ihrem Schaden soll es nicht sein. Ein bisschen was bleibt Ihnen hängen. Es gibt diese nigerianischen Prinzen nicht. Ja? Das machen sehr viele Leute. Ja, ich muss mal 1.000 Euro überweisen. Überweisen Sie einfach dann 900 weiter. Weil ich brauche das um irgendwie irgendwas mit der Prinzessin oder so. Ja? Machen Sie es nicht. Das wäre leichtfertige Geldwäsche. Das wäre leichtfertige Geldwäsche. Oder wenn Ihnen ein dubioser Typ irgendwas für zu billig verkauft. Ja? Wenn Sie das machen, sind Sie Geldwäscher. So. Und das Ganze bezieht sich, wie gesagt, auf alles, was aus Straftaten herrührt. Das muss nicht organisierte Kriminalität sein, jede Straftat. Schauen Sie mal, ich habe hier einen nimmt zwei Bonbon. Ja? Das habe ich vorhin meiner Sekretärin vom Schreibtisch stibitzt, sage ich mal. Ja? Der Herr da vorne in der ersten Reihe, ja, Sie brauchen es wahrscheinlich. So, jetzt sind Sie Geldwäscher. Wie fühlt sich das an, Verbrecher zu sein? Ja? Sie haben etwas, was aus einer Straftat herrührt und Sie wussten es sogar. Ich habe es Ihnen ja vorher gesagt. Ja? Das ist schon Geldwäsche. Das hat mit organisierter Kriminalität nichts zu tun. Ja? Und Herr Kollege, es war nicht aus einer Straftat. Die Sekretärin war einverstanden. Also Sie können das jetzt in Frieden konsumieren, ohne dass was passiert. Ja. Also der ursprüngliche Ansatz, dass es um organisierte Schwerkriminalität geht, der ist nicht mehr da. Ja? Der ist nicht mehr da. Eigentlich ist das jetzt ein sehr breit wirkender Paragraph, wo man eigentlich meint, damit müssten wir doch eigentlich alle Verbrecher dieser Welt irgendwie in den Griff bekommen können. Aber es gibt da so ein Problem. Nochmal zurück zu unserer Folie. Das Problem ist, und das gilt für beides, sowohl für dieses Einziehen von den Taterträgen als auch für die Bestrafung von Geldwäsche, dass der Beweis der Herkunftstat oft unmöglich ist. Man weiß einfach oft nicht, wo kommt das jetzt her? Man weiß vielleicht, das kommt aus irgendeiner Straftat, aber aus welcher? Das wissen wir nicht. Ja? Beispiel, Sie haben da einen, als Polizist haben Sie irgendwie einen Drogenhändler beobachtet, der hat einen Gramm Koks verkauft, hat er für 100 Euro bekommen. Das haben Sie gesehen. Und jetzt können Sie den vielleicht mal vorläufig festnehmen und durchsuchen den. Vielleicht machen Sie auch zu Hause bei dem eine Durchsuchung. Ja? Sie finden da jede Menge Geld. Millionen an Bargeld, Ferraris, alles Mögliche. Obwohl der eigentlich Sozialhilfeempfänger ist. Und auch sonst keinem richtigen Job nachgeht. Natürlich wissen wir alle, dass dieses Geld ergaunert ist, wahrscheinlich aus Drogenhandel stammt. Können wir es beweisen? Aus welcher Tat das genau stammt? Die 100 Euro, die können wir zuordnen. Da können wir sagen, um so und so viel Uhr an dem und dem Ort hat der einen Gramm Koks verkauft und das Geld bekommen. Das haben wir gesehen, da haben wir einen Zeugen für. Die 100 Euro können wir ihm wegnehmen. Und ihn für das Gramm Kokshandel können wir ihn auch bestrafen. Aber der ganze Rest, da können wir nichts machen. Wenn wir nicht genau sagen können, also jedenfalls nicht nach diesem Paragraph, welcher Tat ist das zuzuordnen? Das ist ein großes Problem. Das ist in der Praxis ein riesengroßes Problem. So, und jetzt könnte man meinen, naja, vielleicht können wir was mit der Geldwäsche machen. Weil da reicht es ja aus, dass das aus irgendeiner Straftat stammt. Vielleicht müssen wir gar nicht so genau sagen, aus welcher. Ich glaube, das war auch die Idee des Gesetzgebers, als er im Jahr 2021 das da reingeschrieben hat. Es muss nicht mehr eine bestimmte Straftat sein, sondern irgendeine. Ja, vielleicht auch die Unterschlagung von einem Bonbon. Ja, da machen die Gerichte aber nicht mit. Ich habe Ihnen da mal sowas Typisches mitgebracht hier. Das ist der Leitsatz von einer Entscheidung des Landgerichts Saarbrücken aus dem letzten Juli. Ist erst vor kurzem veröffentlicht worden. Da geht es darum, da ging es um jemanden, der hatte auf seinem Konto, es sind immer so Gelder eingegangen, knapp unter 1.000 Euro und die hat er immer am gleichen Tag an so einen Kryptohändler weitergeschickt. Und man hat dann auch, die Bank hat dann rausgefunden, das Geld kommt auch von Leuten, die schon wegen Betrug schon mal verurteilt worden sind und die Person hatte gar keinen geregelten Job und auch keine wohlhabenden Verwandten, aber hatte damit 100.000 Euro auf dem Konto. Da hat man gesagt, da suchen wir doch mal bei dem zu Hause, da machen wir mal eine Razzia. Nee, hat das Landgericht Saarbrücken gesagt, machen wir nicht. Denn wir brauchen einen sogenannten doppelten Anfangsverdacht. Das bedeutet, wir müssen bei der Geldwäsche wissen, was ist die Vortat? Was ist die Vortat? Na, ihr sagt mir, deswegen machen wir vielleicht auch die Razzia. Ja, Sie können die Razzia aber nicht machen, wenn Sie nicht wenigstens eine konkrete Idee haben, wie die Vortat aussieht. Zu sagen, ja, vielleicht irgendwas mit Drogen oder Betrug, das reicht nicht. Sie müssen schon ziemlich konkret sagen können, was für ein Betrug, gegenüber wem, wie hat der ausgesehen. Das wissen wir aber oft nicht. Wir wissen nur, das kann nur aus Straftaten stammen. Aber wie die aussehen, das wissen wir nicht. Und wir haben auch keine Möglichkeit, das rauszukriegen, weil das Landgericht Saarbrücken, das sagen auch andere Gerichte, sagen, nee, so geht's halt nicht. Ja? Man muss einen konkreten Anfangsverdacht haben. Wie stellt sich der Gesetzgeber das jetzt vor? Wo sollen denn diese Anfangsverdachte herkommen, oder ja, dass man da was machen kann? Der Gesetzgeber hat in dem Geldwäschegesetz ein Programm aufgestellt, bei dem eigentlich die Ermittlungstätigkeit, sag ich mal, outgesourced wird. Auf Sie alle und auf die Unternehmen. Versuchen Sie mal eine Immobilie mit Bargeld zu kaufen. Das geht nicht, das können Sie nicht. Versuchen Sie mal mit mehr als 10.000 Euro durch den Zoll zu gehen. Das geht nicht. Sie müssen immer Angaben machen, wenn Sie eine Immobilie kaufen. Da müssen Sie immer so ein Screening machen. Sie müssen, wenn Sie ein Auto kaufen, müssen Sie Ihren Führerschein zeigen. Das müssen Sie deshalb machen, weil der Verkäufer, der ist verpflichtet, nach dem Geldwäschegesetz alle Kunden zu überprüfen. Know your customer heißt das. Die haben Geldwäschebeauftragte, die großen Unternehmen. Die müssen ein Programm machen, dass man genau weiß, mit wem man eigentlich hier Geschäfte macht. Alles nachhalten, überprüfen. Wer ist denn dieses Unternehmen? Wer steht denn dahinter? Gucken wir mal ins Transparenzregister. Da steht drin, wem ein Unternehmen gehört. Meistens steht da Mickey Maus. Nicht meistens, aber ich glaube, das ist der häufigste Name im Transparenzregister. Das funktioniert noch nicht so gut. Ja? Aber Sie müssen einen enormen Aufwand betreiben. Und wenn ein Unternehmen, insbesondere die Banken, ja, jede ihrer Kontobewegungen wird von der Bank gecheckt, jede. Deswegen ging es da ja auch am LG Saarbrücken, das hat angefangen, indem die Bank gesagt hat, da kommen immer komische Überweisungen. Die Banken checken jede ihre Überweisung. Und wenn da was komisch ist, was machen die dann? Eine Verdachtsmeldung an die FIU, die Financial Intelligence Unit. Ja, das ist so eine Einheit vom Zoll. Die funktioniert auch nicht so richtig gut, muss man sagen. Ein bisschen Personalmangel, ein bisschen IT-Mangel. Aber da gehen diese Verdachtsmeldungen ein. Und die Unternehmen, wenn die das nicht machen, können die eine Geldbuße bekommen. Also machen die immer schön Verdachtsmeldungen, wenn die irgendwie nur das Gefühl haben, der ist komisch. Und sei es nur, dass jemand einen komischen Namen hat. Oder sie mal einen komischen Titel bei einer Überweisung haben. Ja, irgendwie für Nutten und Koks steht dann da so auf der Überweisung, dann ist schon schlecht. Ja, dann kannst du schon erst eine Verdachtsmeldung bekommen. Und da sind die Unternehmen ziemlich schnell bei der Hand, auch wenn es nur ein Witz war. Ne? Auch schnell bei der Hand. Und das hier ist die Entwicklung der Verdachtsmeldung. Mal gucken, die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe, sind von 23. Sind über 300.000 pro Jahr. Über 300.000 Verdachtsmeldungen. Ich glaube hier, mein Kunde, da stimmt was nicht. Ich glaube, der könnte ein Geldwäscher sein. Das ist kein strafrechtlicher Anfangsverdacht, das ist ein Bauchgefühl. Ja, das ist ganz schnell. Ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Ja, ich habe Ihnen noch am Anfang gesagt, dass ich da mal dieses Institut mit Kollegen gegründet habe. Das Trierer Institut für Geldwäsche-Strafrecht. Wir haben noch einen Förderverein gegründet, damit wir so unseren Mitarbeitern Doktorarbeitspublikationen, das kostet 5.000 Euro, irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen können oder mal ein paar Kekse bei einer Veranstaltung hinstellen oder Reisekosten bezahlen oder sowas, ne, für Vortragenden. Da haben wir bei der Sparkasse ein Konto für den Förderverein eröffnet. Dann gab es direkt mal eine Verdachtsmeldung. Da ist ein Verein, der macht was mit Geldwäsche. Er hat uns die Bank gesagt, das müssen Sie jetzt erstmal erklären, vorher ist das Ihr Konto gesperrt. So, ja, hatten die ein schlechtes Bauchgefühl, weil da kam ja Geldwäsche drin vor. Wir konnten es ausräumen, aber war ein bisschen bürokratischer Aufwand. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand auch für die deutsche Wirtschaft. Das kostet viele Milliarden pro Jahr und der Staat sourced das sozusagen out, ja, und übergibt diese Recherchetätigkeit an die Privatperson. Warum ist das hier so viel geworden? Naja, weil man den Geldwäscheparagraf immer umfangreicher gemacht hat und da jetzt sogar Leute mit Bonbons gemeldet werden müssen, ist das hier so bald ab 2021 explodiert. Das ist natürlich die ganz spannende Frage, was bringt's? Das bringt's. Wie viele Verurteilungen wegen Geldwäsche haben wir denn? Wir sind aktuell bei 2600. Das heißt, 320.000 Meldungen haben nichts gebracht. Aber 2000, also ich weiß nicht, ob die alle auf Meldungen basieren, ja, aber Sie sehen, was ich meine, es steht eigentlich in keinem Verhältnis, der Aufwand, der hier betrieben wird, zu dem Ertrag, zumal das hier, das sind alles kleine Fische. Das sind alle, die dem nigerianischen Prinz ihr Konto mal zur Verfügung gestellt haben. Das sind die kleinen Fische, ja, die kleinen Finanzagenten, das sind nicht die großen, das ist nicht die große organisierte Kriminalität, denn die sind Profis. Die sorgen dafür, dass sie nicht auffallen, ja. Da fängt man nur die kleinen Fische. Deutschland ist auch in der Vergangenheit stark gerügt worden von der FATF, das ist die Financial Action Task Force, das ist ein internationales Gremium, das auf der G7 basiert, die so gucken, welche Länder machen gut was gegen Geldwäsche, Deutschland zuletzt mangelhaft, ja, das funktioniert nicht bei uns. Und jetzt ist natürlich die Idee, was könnte man denn machen, dass es besser funktioniert? Also das hier ist kaputt, also das funktioniert nicht richtig. Wie könnte man es alternativ machen? Wir könnten ein Verdachtsmodell einführen. Das heißt, wir sagen, um Sanktionen anzubringen, könnten wir vielleicht, wenn jemand den Umgang nur mit verdächtigen Gegenständen hat und keinen Beweis erbringen kann, ob das eigentlich legale Herkunft ist. So eine Art Beweislastumkehr. So ein bisschen wie mit dem Rasenmäher. Irgendjemand erzählt eine plausible Geschichte, sagt, das kann so nicht sein, das ist bestimmt aus krimineller Herkunft und dann kommt da keine gute Erklärung und dann kann man schon eine Sanktion bringen. Kann man jemanden dafür ins Gefängnis schicken? Die Vereinten Nationen schlagen das vor in der UNCAC, das ist die United Nations Convention Against Corruption, Antikorruptionskonvention der UN, die sagen, die Länder sollen überlegen, ob sie eine Straftat der unerlaubten Bereicherung einführen sollen. Jeder Amtsträger, der, das ist auf Amtsträger beschränkt, zum Beispiel auf Professoren, wenn die auf einmal viel Geld auf dem Konto haben und nicht so richtig erklären können, wo das herkommt, dann kommen die ins Gefängnis. Geht das? Das geht bei uns nicht. Wir haben doch die Unschuldsvermutung, das geht nicht. Aber was geht vielleicht? Es gibt auch noch ein Instrument, das haben wir auch in Deutschland seit 2017, ist die Non-Conviction-Based Confiscation. Was ist das? Non-Conviction-Based, ohne Verurteilung, wird konfisziert, eingezogen, nämlich auf Verdacht. Ja, das haben zuerst die Italiener in ihrem Anti-Mafia-Kampf ausprobiert und der deutsche Gesetzgeber hat das auch eingeführt. Und ich zeige Ihnen, wie das aussieht. So sieht dieser Paragraph aus. Da heißt es, einen wegen des Verdachts einer schweren Straftat sichergestellter Gegenstand soll eingezogen werden, auch wenn der Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat herrührt und der von der Sicherstellung Betroffene nicht wegen der zugrunde liegenden Straftat verfolgt oder verurteilt werden kann. Vielleicht, weil da nicht genug Beweise vorliegen. Ja? Dann können wir, wenn wir meinen, der rührt aus dieser Straftat her, es trotzdem einziehen. Und dann haben wir da noch so eine schicke Begleitvorschrift in der Strafprozessordnung. Wie soll denn ein Richter das feststellen, wenn der zwar nicht sagen kann, ich habe vollen Beweis, dass der die Tat begangen hat, oder dass der Gegenstand aus der Tat herrührt, aber trotzdem soll ich davon überzeugt sein. Da sagt das Gesetz, worauf der Richter seine Überzeugung stützen kann. Zum Beispiel auf ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert des Gegenstandes und den rechtmäßigen Einkünften des Betroffenen. Ferrari mit Gold im Kofferraum, gefahren von einem Sozialhilfeempfänger ohne Job und reiche Familie. Das stinkt. Ja? Und vielleicht auch die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen. Einfach mal durchleuchten und dann sagen, das kann nur aus Straftaten stammen. Wir wissen nicht genau aus welchen, aber dann nehmen wir es weg. Wer sehr gut darin ist, diesen Paragraph anzuwenden, ist das Land Berlin. Sie haben das vielleicht mitbekommen, dass sie ab 2018 angefangen haben, von den so arabischen Clans Immobilien zu konfiszieren. Ja, da haben wir doch, der eine in der Familie hat da wahrscheinlich irgendwie Goldmünzen geklaut und irgendwie, das ist alles illegal. Das kann gar nicht anders sein, aber so genau wissen wir es nicht. Dann nehmen wir denen die Immobilien jetzt weg. Insbesondere der Remo-Clan steht da im Visier der Ermittlungsbehörden. Die haben mittlerweile, diese Großfamilie hat mittlerweile mit guten Anwälten eine Verfassungsbeschwerde gegen diesen Paragraph eingelegt. Ob der Bestand haben wird, wird sich noch zeigen. Die sagen, das ist doch ein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung und so weiter. Das Verfassungsgericht hat versprochen, bis Ende 2024 zu entscheiden. Dieses Versprechen kann man immer noch auf der Website abrufen, aber es gibt noch keine Entscheidung. Ich bin sehr gespannt. Ich selber bin allerdings optimistisch, dass dieser Paragraph bleibt. Ich habe mich da mit einer Kollegin zusammen, habe ich ein Buch dazu geschrieben und wir haben uns das genau angeguckt und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das so in Ordnung ist. Und zwar deshalb, weil das ist in Ordnung, meine ich. Das ist ja keine Strafe. Sie müssen ja nur was zurückgeben, was Ihnen nicht zusteht. Das ist noch keine Strafe. Das ist wie mit dem Rasenmäher. Ja, die Staatsanwaltschaft erzählt eine plausible Geschichte, warum sie meint, das kann nur aus einer Straftat stammen. Und dann kommt da keine gescheite Antwort und dann ist die Sache halt wieder weg. Ja, deswegen meine ich, ist das in Ordnung. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat früher schon mal angedeutet, dass man das so sehen muss. Das ist gar keine Strafe. Ja, das ist nur eine Wiederherstellung einer irregulären Vermögenszuordnung, die hier korrigiert wird. Und darf denn der Staat dann irgendwie fragen, jetzt erklär mir mal, wo dein Eigentum herkommt? Und dann haben sie keine Antwort und sagen, sag ich nicht oder weiß ich nicht. Kann der ihnen das dann wegnehmen? Geht das eigentlich? Ich meine, wir haben ja eine Eigentumsgarantie. Ja, ich meine, er darf das. Denken Sie mal an das Tigerfellprinzip. Denken Sie, was da passiert. Ja, dann ist die, kam keine Erklärung, dann ist die Sache weg. Ja, Sie können auch mal ins Grundgesetz gucken, da steht Eigentum verpflichtet. Vielleicht auch zu einer Auskunft, wo das herkommt. Wenn es darum geht, etwas für uns alle Schädliche zu verhindern, wir machen das ja nicht aus Piesackerei, sondern weil wir wollen eine Gesellschaft, in der keine Kriminalität und keine Geldwäsche ist. Ja? Ich weiß nicht, wer von Ihnen zur Miete wohnt. Ihre Mietpreise wären billiger, wenn es keine Geldwäsche gäbe. Weil Geldwäscher das Geld in Immobilien anlegen und dadurch geht der Markt kaputt. Wir untersuchen das gerade an diesem Institut, dem ich immer noch als Fellow verbunden bin, welche Auswirkungen die Geldwäsche auf die Mietpreise hat. Ja? Deswegen meine ich, dient es dem Gemeinwohl, so eine Erklärungspflicht aufzustellen und die Sachen dann einzuziehen. Wie gut funktioniert das? So mittel. Ja, so mittel. Denn auch diese Non-Conviction-Based Confiscation setzt ja immer noch zumindest einen strafrechtlichen Anfangsverdacht voraus. Nochmal hier, so sieht der Paragraph aus. Wegen des Verdachts einer Straftat sichergestellter Gegenstand. Und das ist jetzt ja wieder das Problem. Den konkreten Anfangsverdacht, den haben wir einfach oft nicht. Unser Verdacht ist nur, das kann nur aus Straftat stammen, aber das ist kein Anfangsverdacht. Das ist weniger, das ist Bauchgefühl. Ja? Wir sind da so die Zahlen bei der Einziehung. Ganz neuer Artikel gerade in, das ist so LTO, Legal Tribune Online, das ist so ein bisschen wie Spiegel Online für Juristen, ja, ganz neu aus dem Januar ein Artikel. 1,5 Milliarden in den vergangenen 3 Jahren. Wenn 100 Milliarden Euro Geldwäsche pro Jahr ist, ist das überschaubar, ne? Oder wenn Sie mal, das meiste davon ist nicht mehr aus der organisierten Kriminalität. Wenn wir uns das Bundeslagebild organisierte Kriminalitäts BKA angucken, sehen wir, aus Geldwäscheaktivitäten konnten wir überhaupt nur Aktivitäten von 166 Millionen feststellen. Und davon konnten wir auch nur 83 Millionen vorläufig sicherstellen. Ist nicht mal gesagt, dass man die am Ende wirklich behalten kann. Das ist nicht so viel. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Und jetzt komme ich jetzt zum Schlussspurt und Sie denken sich, jetzt hat der vorne alles erzählt, was nicht geht. Hat er vielleicht auch mal eine gute Idee in seinem Elfenbeinturm? Ich weiß es nicht, aber ich habe es versucht. Und jetzt müssen Sie mir ein bisschen nachsehen, dass ich jetzt so ein bisschen von meiner Beobachterrolle so in die teilnehmende Aktivistenrolle schlüpfe, mit dem Letzten, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Ich meine, das Problem ist, wer nicht gezielt sucht, der findet nichts. Und wer immer nachweisen muss, dass das Geld aus kriminellen Geschäften stammt und darauf angewiesen ist, dass sie mir Informationen zuträgt, das funktioniert nicht so richtig. Das haben wir gemerkt, das habe ich gemerkt, nach dem Ukraine-Krieg. Da können Sie sich erinnern, da gab es Sanktionen gegen irgendwelche reichen Russen. Da waren irgendwelche Yachten in irgendwelchen Häfen, die gehörten irgendwelchen Oligarchen, die Kumpel von Putin sind. Und da konnte man gar nichts machen, weil es gehörte dann irgendeiner Holding auf den Bahamas, die gehörte einer anderen Holding auf den Cayman Islands und dann war irgendwas mit Panama und dann war Ende. Wusste man gar nicht, wem die gehört. Ja? Und dann haben wir haben die Ministerien angerufen. Habt ihr da eine Idee? Nee, also wir haben eine Idee, aber im Moment kann man da nichts machen. Und dann haben wir gesagt, was kann man denn machen? Dann haben wir gesagt, ich und meine Kollegen, ja, vielleicht machen wir mal einen Vorschlag. Und haben dann einen Vorschlag skizziert, auch in diesem LTO-Magazin. Und dieser Vorschlag beruht auf der Kernidee, dass wir eine Behörde brauchen, die ohne strafrechtlichen Anfangsverdacht selber so ein bisschen als Trüffelschwein unterwegs sein darf. So ein bisschen wie auch die Steuerfahndung, die können auch von sich aus mal gucken, ja, ob es Straftaten gibt. Und wenn die einen verdächtigen Gegenstand finden, ja, zum Beispiel eine Villa oder eine Yacht, die gehört irgendeiner verschachtelten Gesellschaft und am Ende gehört das nur Mickey Mouse, ja, dass man dann mal nachfragt, den auf der Yacht, sag mal, wem gehört denn das eigentlich? Und wenn da keine vernünftige Antwort kommt, dann ist die Sache halt weg. Das ist, denke ich, das, was hilft gegen organisierte Kriminalität. Wir nehmen denen das Geld weg. Und zwar müssen die sich erklären. Das war im Prinzip unsere Idee. Und das haben wir auch dann der Politik kommuniziert und gesagt, das wäre doch mal eine Idee. Und dann, das war Anfang 22. Ja. Und dann schau an, hat der Herr Lindner das Bundesfinanzkriminalamt geplant. Das ist eine Nachricht hier aus dem August 2022. Der wollte eine Behörde schaffen. Und dann sind wir in die Rang getreten und haben gesagt, wir haben eine Idee, was diese Behörde können soll. Ja, und dann hat man da gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Aber das ist hier ein kleiner Aufsatz in so einer Zeitung, das reicht uns ja nicht. Da müsste man aber schon mal ein bisschen ausführlicher was machen. Dann haben wir gesagt, gut, dann beantragen wir mal Forschungsgelder und dann gucken wir uns mal an, wie so ein Gesetz aussehen müsste. Und das ist dann leider abgelehnt worden mit der Begründung, das ist bei der DFG, haben wir einen Antrag gestellt, Deutsche Forschungsgemeinschaft, hieß, das ist so verfassungswidrig, was ihr wollt, das lohnt sich gar nicht, das zu erforschen. Da haben wir gesagt, ja gut, dann halt machen wir es alles selber, ohne, da brauchen wir keine Manpower, keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, das machen wir dann selber, das heißt Wochenendarbeit. Und dann haben wir einen Gesetzentwurf geschrieben zu viert. Den haben wir dann auch veröffentlicht im Dezemberheft von der Kriminalpolitischen Zeitschrift. Ein ganzes Gesetz geschrieben. Da haben wir erklärt, was ist ein verdächtiger Gegenstand? Also dieser Paragraph, der ist noch viel länger. Ja, also was muss ich mir darunter vorstellen? Wann ist ein Gegenstand verdächtig? Und was darf dann so eine Behörde machen? Wie spürt eine Behörde von sich aus verdächtige Gegenstände auf? Und wie die dann auch nachzufragen hat, erzählt uns mal, wo das herkommt und entweder nehmen wir es euch dann weg oder du kannst es behalten. Ja, das haben wir dann an die zuständigen Ministerien geschickt und das ist ja interessant. Und dann ist nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt werden wir mal Lobbyisten. Und dann haben wir uns Mühe gegeben, diesen Vorschlag mal so ein bisschen bekannt zu machen. Ja? Dann haben wir so an die großen Zeitungen geschrieben. Ja, wir würden gerne mal was vorstellen. Das ist gar nicht so einfach. Da können Sie ganz schön viele Mails schreiben. In der FAZ hatten wir dann zum Beispiel einen Artikel. Mein Kollege Wegner und ich, wie man Geldwäscher zu fassen bekommt, haben das beschrieben. Sehr stark unterstützt hat uns Transparency International. Da haben wir in dem Scheinwerfer-Magazin einen Beitrag gehabt, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Ich sag mal so, die SPD mussten wir nicht überreden. Bei denen haben wir offene Türen eingerannt. Die Grünen waren am Anfang sehr skeptisch, aber die konnten wir auch ganz gut überzeugen. Die Polizeigewerkschaft, die Zollgewerkschaft, die fanden das auch gut, die hatten so ähnliche Ideen. Und dann kam tatsächlich auch irgendwann aus dem Finanzministerium ein Vorschlag, das war Anfang 2024, für ein Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz. Und Gegenstand dieses Gesetzes, das das Finanzministerium zusammen mit dem Justizministerium entworfen hatte, war, schau mal an, ein Vermögensermittlungsgesetz. Das kam uns in weiten Teilen sehr bekannt vor. Das fanden wir gut. Ja, wir haben wahnsinnig viel auf Konferenzen gesessen. Wir haben natürlich an politischen Besprechungen teilgenommen. Wir haben diese Idee wirklich, wir haben uns viel Mühe gegeben und viel Zeit investiert. Ich kriege dafür kein Geld, ne? Also das haben wir aus Überzeugung, aus Idealismus gemacht. Und haben dann festgestellt, dass in diesem Gesetz aber ein Paragraph 11 war. Wie geht das mit der Einziehung? Wann kann man das einziehen? Da stand drin, ja, wenn der Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat herrührt und der Betroffene das auch in eine Erklärung einräumt. Wenn der also freiwillig sagt, ja, stimmt alles, ich habe das aus dem Museum geklaut, jetzt könnt ihr das haben. Sie können sich vorstellen, dass man auf den Fachtagungen so ähnlich gelacht hat wie Sie gerade. Ungläubiges Gelächter. Wer denkt sich sowas aus? Dass das nichts ist, das ist uns allen klar. Da müssen Sie auch nichts für studiert haben. Ja? Wie kommt das zustande? Habe ich mir überlegt. Ja? Im BMJ, also im Justizministerium und im Finanzministerium, Sie wissen, welche Partei das bis zum Ampelcrash geführt hat, war mal von unserer Idee nicht angetan. Und dann habe ich mal geguckt, warum eigentlich nicht. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Wissen Sie, ich habe Anfang der Nullerjahre in Bonn Jura studiert. Und ich hatte einen Kommilitonen, der war damals schon ziemlich gut und hat sogar damals schon Aufsätze veröffentlicht. Da hat der Student Marco Buschmann einen Aufsatz geschrieben, damals schon in der Zeitschrift für Rechtspolitik. Da ging es damals um so einen Parteispendeskandal der FDP, wo der Millionär Möllemann, der damals ein hoher Funktionär aus dieser Partei war, Sie kennen ihn vielleicht noch, bis er dann Fallschirmspringen gegangen ist, dann ist er gestorben. Da ging es um Parteispendefragen, ob man der FDP das Geld wegnehmen kann. Und da hat der Herr Buschmann Folgendes geschrieben, damals schon als Student. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Eigentumsgrundrecht erlauben es jedermann, niemandem davon berichten zu müssen, was er mit seinem Eigentum tut und wo es herkommt. Das ist seine Überzeugung. Das hat er auch nachher in seiner Doktorarbeit so geschrieben. Das klang so wie Paragraph 11. Ja? Ist halt eine sehr spezifische Vorstellung davon, was Eigentum ist und das Eigentum zu nicht sonderlich viel verpflichtet. Wir und viele andere Leute haben weiter Lobbyarbeit betrieben und irgendwann war dann auch dieser Paragraph 11 weg. Das Gesetz sah gut aus. Und dann habe ich aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass dieses Gesetz beschlossen werden sollte vom Bundeskabinett am 8. oder 9. November. Es stand auf der Beschlussliste. Sie wissen, was passiert ist. Am 7.11. Ein oder zwei Tage vorher ist die Ampel zerbrochen. Damit ist nichts mehr beschlossen worden, ja. Sie wissen, man hat versucht, noch ein paar Projekte zu retten, aber Sie konnten unlängst in der Frankfurter Allgemeinen lesen, dass diese neue Geldwäschebehörde endgültig geplatzt ist. Die FDP hat mitgeteilt, dass sie nicht bereit ist, dieses Gesetz weiter zu unterstützen. Ich kann Ihnen sagen, das war einigermaßen frustrierend. Ich bin ganz zuversichtlich, wer auch immer da jetzt gewählt wird in der nächsten Bundestagswahl, dass eine Koalition sich weiterhin mit diesen Ideen auseinandersetzen wird. Die Unionsparteien, die ja realistischerweise nach derzeitigem Stand an der Regierung führend beteiligt sein werden, haben schon im Dezember einen Antrag gestellt, die Regierung möge doch bitte die Abschöpfung kriminell erlangter Vermögen erleichtern und dabei die Expertenvorschläge umsetzen. Was damit gemeint ist, habe ich Ihnen schon vorgestellt. Jetzt habe ich Ihre Zeit sehr strapaziert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich möchte noch einen Hinweis geben, wenn Sie das näher interessiert. Wir haben an der HHU auch ein Magazin, das heißt praktischerweise Magazin. Das ist online zugänglich und da habe ich diese Idee auch mal in möglichst laienverständlicher Art und Weise aufbereitet. In einem Artikel, der Strafe ist Silber und Einziehung ist Gold. So, das war es jetzt erstmal von mir aus. Vielen Dank fürs Zuhören.
Der Jurist und Strafrechtler Till Zimmermann und sein Vortrag Geldwäschebekämpfung und Co. Was hilft gegen Finanzkriminalität, den er am 6. Februar 2025 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehalten hat. In die Shownotes packe ich auch den Link zu seinem Gesetzentwurf und zu dem Text, den er zuletzt angesprochen hat, rein, falls ihr euch dann doch noch ein bisschen tiefer reinbohren wollt ins Thema Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung. Aber einen Hinweis habe ich noch, den auf den Hörsaal, den ihr hier im Programm nach den 20 Uhr Nachrichten hört. Dann geht's auch um Betrug, um Täuschung und Strafe dafür, sogar um Mord im sehr frühen Christentum allerdings.
Eva, die Schlange und ein roter Apfel. Diese Abbildung durchzieht die Kunstgeschichte bis in die heutige Popkultur.
Zuerst kam der Ehebruch, danach der Mörder. Und zwar wurde er im Ehebruch gezeugt, denn er war der Sohn der Schlange. Deswegen wurde er zum Menschentöter, wie es auch sein Vater war. Und so tötete er seinen Bruder. Jeder Beischlaf aber, der vollzogen worden ist zwischen solchen, die einander nicht gleichen, ist Ehebruch. Sie sehen, hier haben wir Mord und Ehebruch gleich zusammen, Sex and Crime.
Zwei Theologinnen gehen dann auf Spurensuche in Sachen Sündenfall und die Folgen. Mit ihrer Textarbeit wollen sie offenlegen, woher das eigentlich kommt, dass der alttestamentarische Gott das Christentum als Patriarchat konzipiert haben soll. Danke bis hier und bis gleich hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.